same shit. Different money. OG Linus. Gute OG-Niners, neue Woche, neues Glück, same shit, different Monday, meine Freunde, und wir sind zurück mit dem Globetrotter, mit dem Weltenbummler, Gordo, mein Lieber, wie geht's dir?
Servus, Pitti und grüß Gott, sag ich mal, ich bin gerade frisch aus Bayern gekommen, wünsche ich allen einen angenehmen Wochenstart, dir ein schönes letztes Stück vom Wochenende.
Ja, danke.
Ja, war ein schöner Trip. Ich war am Wochenende in München mit meiner Frau bei der Adele, in der Adele World, wie der Bayer so sagt, gell? War krass. War ein krasser Trip und krasses Konzert.
Haben wir im Podcast eigentlich mal drüber gesprochen, warum du jetzt den Bayer so gut flexen kannst?
Ich weiß gar nicht, aber ich habe nicht nur das Konzert halt von Adele besucht, sondern habe auch Familienbesuch vollzogen und habe nach 17 Jahren Shame on Me mal meinen Onkel, mein Patenonkel sogar auch, mein Onkel und meine Tante getroffen. Mein Vater kommt aus München, aus Oberföhring. Und dann war ich mal am Grab bei der Oma und bin an der Isar spazieren gewesen, wo ich halt als Kind überall immer war. Und München ist schon schön, ist schon auch anders als Frankfurt.
Ja, ja.
Aber so insgesamt, also natürlich war das mit dem Familienbesuch toll und so, aber insbesondere halt das Konzert war krass, also unvorstellbar, muss ich wirklich sagen.
Kurz bevor wir aufs Konzert gehen, ist Oberföhring bei Unterföhring?
Ja, die liegen, glaube ich, nebeneinander. Also das ist halt auch so ein Stadtteil, Außenbezirk von München. München hat ja so ganz viele weitläufige Stadtteile. Ja, also es sind so 20 Minuten mit dem Auto von der Innenstadt entfernt, 25 Minuten.
Ja. Er ist ja eher strukturiert wie Berlin, als um es mit Frankfurt zu vergleichen. Ne?
Ja, Frankfurt ist das gefühlt alles enger beieinander. Ne? So, das liegt ja, Frankfurt liegt ja auch in so einer Kuhle, geografisch gesehen, deswegen ist hier auch immer so heiß. Aber ist so ein bisschen weitläufiger. Auch die Straßen sind gefühlt ein bisschen breiter. Berlin ist da natürlich extrem, was für eine Straßenbreite die haben.
Ja, ja, klar. Also wenn du da einfach mal so auf dem Kudamm oder auf hier die Straße vom 17. Juni? 17, ach,
ja.
Ich weiß
ja,
nicht.
Das hatten wir schon, hatten wir das nicht schon mal in der
Folge? Ja, genau. Ich glaube,
aber ich halte mich da raus.
Die Straße zur Siegessäule, genau, ihr wisst, was ich meine.
Am Brandenburger.
Das sieht ja fast aus wie Champs-Élysées, weißt du, was ich meine? Das ist so Berliner Champs-Élysées, Alter. ist eigentlich ein geiler Vergleich.
Champs-Élysées ist auch so ein Wort, was unheimlich schwierig auszusprechen ist.
Ja, und es wird einfach so eingedeutscht, so Champs-Élysées. Ja. Das wird ja irgendwie...
Hesse kann das besonders gut mit drei Apfelweinen intus dann.
Ah ja, klar. Ich hab neulich noch mit einem Kollegen, Shoutout Elias, den kennst du auch, mit dem habe ich über französische Schreibweisen und die Aussprachen und wie fucking random das ist.
Ey, das ist das Randomste, was es wirklich gibt. Ich hatte kein Französisch in der Schule, sondern Latein.
Ich auch nicht. Ja, ich auch.
Und ich, wirklich eine krasse Anekdote meines Lebens. Ich saß... So, weiß ich nicht, wie alt war ich, vielleicht 16, 17 oder 15 vielleicht, keine Ahnung, so in dem Alter. Saß ich in Teneriffa am Strand und dann war das damals noch so, dass wenn man im Sommer was vom Fußball mitkriegen wollte, so von den Transferphasen und sowas, dass man die Bildzeitung sich, die ist immer einen Tag später dann im Ausland, konnte man sich die dann kaufen und mein Dad hat die geholt und dann steht ganz groß, so, ich glaube irgendwie, Salut, und ich sag das jetzt so, wie ich es gelesen habe, weil ich kein Französisch konnte, Salut, Monsieur Ribéry. Und damals wurde halt der Transfer von Ribéry verkündet. Und ich sagte zu meinem Vater, was heißt Monsieur? Und dann sagt er so, das heißt Monsieur. Und ich so, warum schreiben sie es dann nicht? Was ist denn das? Also das N ist ja nirgendwo zu hören.
Ja.
Und auch am Anfang ist ein O und kein I. Also was ist denn das für eine Sprache?
Ey, ich hab was Ähnliches, lustigerweise auch aus dem Fußballkontext. Erinnerst du dich noch? Europa League vor 10, 11 Jahren, gegen welchen französischen Club wir da gespielt haben?
Gegen Girondins Bordeaux.
Ja. Und ich habe das auf Kicker gelesen, gegen wen wir spielen. Ich habe keine Auslosung geguckt. Social Media war da ja auch noch nicht so ein Thema, dass du es überall gehört hast. Und ich kannte, also zumindest vom Hören, die Stadt Bordeaux. aber ich hab's nicht gelesen. Ich wusste nicht, wie ich das aussprechen soll.
Bordeaux.
Und hab, ja, Alter. Also, und das ist ja nur die Spitze vom Eisberg, ne? Da sagt mein Kollege noch, ja, das kannst du ja noch halbwegs erklären, so vom Sinn her, warum, aber also es gibt da so viel komische Sachen. Dann haben die ja auch manchmal dieses freshe C, was man ja aus dem Türkischen auch kennt, wo er noch so meinte, so, ja, im Türkischen ergibt es wenigstens Sinn, im Französischen eigentlich nicht, so, keine Ahnung, wann das kommt und wann nicht. Das ist echt.
Ja, im Türkischen steht es doch für so ein Dj, oder? So.
Ja, ne? Wie bei Çanakkale.
Genau.
Bei dem, genau.
Ja, die Engländer haben das auch, die haben das mit Leicester und was ja eigentlich Leicester oder Leicester geschrieben wird.
Leicester.
Ich kann es bestimmt auch nicht gut, genauso wenig gut aussprechen. Worcester.
Ja. Das, also das kannst du halt gar nicht verstehen so. Man denkt sich so, vor allem aus dem Englischen, ja okay, man weiß, wie Sachen ausgesprochen werden und dann wird da halt sowas einfach weggelassen. Ja. Gibt's natürlich auch im Deutschen, aber im Deutschen habe ich dann auch versucht, im Gespräch mit ihm zu eruieren, welche Begriffe das sind. Und es sind meistens, es sind fast immer Begriffe, die Deutschen aus dem Französischen übernommen haben.
Ja.
Sowas wie Engagement beispielsweise.
Das stimmt, ja.
Aber es ist,
ja. Ja, ich überlege, es gibt, also gibt's ein deutsches Wort? Das ist auch was im Spanischen so einfach ist. Alles wird so verhältnismäßig ausgesprochen, wie es geschrieben wird.
Ja.
Und das im Deutschen aus meiner Perspektive auch so. Müssen wir mal drüber nachdenken, ja, ob es wirklich Wörter im Deutschen gibt, die anders ausgesprochen werden als geschrieben.
Also im Spanischen hast du ja teilweise noch unterschiedliche Aussprachen von verschiedenen Buchstaben. Ne, je nachdem, mit welchen Vokalen ein G steht beispielsweise und so.
Aber das,
ne,
haben wir auch im Deutschen.
Ja, klar, absolut. Ne? Und ich sag mal, im Spanischen hast du ja sogar noch den Vorzug, dass du ja mit den Akzenten dann sogar noch die Betonung mit der Verschriftlichung mitgeliefert kriegst. Das fehlt ja im Deutschen ja häufig auch noch.
Ja, aber es ist natürlich auch, jetzt bin ich ja in die lateinamerikanische Welt mehr und mehr eingetaucht in den letzten Jahren. Und habe unheimlich viel aus verschiedensten Ländern Spanisch sprechende Menschen kennengelernt. Und bin ich eigentlich der Einzige, der findet, dass Spanisch grausam ist. Insbesondere mit diesem Gelispel, was sie ja damals gemacht haben, also der Sage nach, weil der König gelispelt hat und dann, damit er sich nicht schlecht fühlt, hat jeder dann Barcelona gesagt. Ich finde, dass das hässlichste Spanisch ist, was es gibt. Vielleicht bin ich auch ein bisschen geblendet, also heißt geblendet, aber so, weil es mir näher liegt, Lateinamerika als Spanien.
Ja, natürlich. Also ich habe bislang immer in meinen kläglichen Versuchen, Spanisch zu lernen, immer natürlich wurde ich mit dem europäischen Spanisch konfrontiert. Und ich finde das schön geordnet. Da gibt es auch eine zweite Person Plural. Das gibt's ja in Lateinamerika gar nicht. Also wenn du es so vom Sound her hörst, ich würde es einfach die Analogie zum Englischen bringen, so das europäische Englisch und das amerikanische Englisch. Es kannst du eigentlich genauso wie beim Spanischen machen, weißt du?
Ja.
In Europa hast du viel mehr diese Norm und wie es richtig ist und so und so, und das ist mäßig Slang und vereinfachte Sprache, sehr sehr umgangssprachlich, was dort drüben gesprochen wird.
Aber es wird halt, finde ich zum Beispiel, voll undeutlich gesprochen. Also ganz häufig sind halt wirklich Spanier echt auch nicht nur mit dem Lispeln, sondern auch undeutlicher als Lateinamerikaner. Da sind wirklich so, gut, es gibt auch so, zum Beispiel in Kuba, die reden auch so, yo, toyum, Kuba. So, Dings kommt doch aus Kuba, warte, wie heißt Jorge? So, das ist ein bisschen auch eigenartig, aber gerade so aus Peru, aus Chile, aus Kolumbien, aus Mexiko. Mexiko spricht, die sprechen sehr deutliche, also sind unheimlich deutlich in ihrer Aussprache. Ja, feiere ich.
Also mir fehlt da der Vergleich, den du da hast, weil mit so viel verschiedenen spanischsprachigen Nationen habe ich mich jetzt noch nicht ausgetauscht über die Sprache. Aber ich check schon, wo der Gedanke bei dir hingeht. Aber es ist natürlich auch wieder sehr so dein persönliches Umfeld, ne?
Ja, Recency Bias. Oder so?
Hab ich's richtig ausgesprochen? Du kannst dich immer.
Hab ich's richtig ausgesprochen? Es ging nur darum, ob ich's richtig ausspreche. Ich weiß.
Aber es war nicht der richtige Moment.
Ein bisschen weiter hergeholt.
Ja, sehr weit hergeholt, weil es hat nichts mit Recency zu tun.
Aber ich hab's gelernt.
Wir haben ja gesagt, ne, Rückbezug auf letzte Folge, um ein Wort zu verinnerlichen, einfach es zum Usus machen.
Inflationär benutzen.
Inflationär benutzen, auch wenn es gar keinen Sinn ergibt teilweise.
Definitiv. Was Sinn ergeben hat, der Meister der Überleitung steht wieder vor euch, war nach München zu fahren. Ich war ja damals als meine Frau, haben wir versucht, in diesem Ticket des Sale-Prozess so ein bisschen zu gucken, dass man doch ein günstigeres Ticket kriegt und so, aber am Ende haben wir halt echt pro Karte 270 Euro hingelegt und dann einfach mal jetzt, um so ein bisschen Hard Facts zu geben, und hatten dann nochmal ein Hotel von Donnerstag bis heute Sonntag, also Aufnahmesonntag. Das hat auch nochmal fast also 500 Euro gekostet ungefähr. Mit Frühstück, war aber sehr, sehr schönes Hotel. Also kann ich nur so empfehlen. München ist eh teuer, aber so von der Lage war das super. Wie heißt's? Holiday Inn City West Express. Und ja, Donnerstag dort angekommen, ganz auf entspannt. Da sind wir auch erst, glaube ich, um 10 Uhr oder so angekommen. Dann ging nicht mehr viel. Freitag so ein bisschen in der Stadt unterwegs gewesen und dann recht früh, so um 3, 4 Uhr, in die Adele World gefahren. Und also das ist schon, ich habe mir, zum Konzert komme ich selbst dann nochmal, aber so generell muss man sich einfach mal überlegen, wie schlau der ganze Move war. Angeblich hieß es ja so, dass Adele einfach nicht wirklich so viel reisen will. Aber München ist verhältnismäßig europäisch zentral. Die haben die Kapazitäten, das in der Stadt gut umzusetzen, von der Infrastruktur. Mit dem Messegelände hatten die halt auch wirklich ein perfektes Gelände, wo du sowas bauen konntest. Und dann haben sie jetzt, ich weiß nicht, ob es 10 Konzerte sind, ich glaube um die 10 oder 11, den ganzen August durch. Und das heißt, glaube ich, immer, die haben Freitag, Samstag und zwischendurch nochmal Mittwochs dann hinten raus. Mhm. Und ich habe halt so mir das dann mal so alles so durchgerechnet. Also sind so 75 bis 80.000 Zuschauer pro Konzert. Das ist so eine riesengroße, also die sehe drumherum ein riesengroßes Gelände. Dann hat man eine krasse Videoleinwand. Das ist die größte Outdoor-Videoleinwand der Welt gewesen. Die so ein bisschen, die hatte rechts und links so Türme, die auch Videowände waren, wie so 35mm Film, den du abrollst. Mhm. So von der Form her. Das hat man dann auch, also so in der Show auch super gut genutzt. Und diese, ich glaube, diese Leinwand hat 40 Millionen Euro gekostet. Und dann habe ich mal so grob halt so durchgerechnet und habe halt gesagt, okay, wenn man jetzt mal von einem Schnitt, von einem Kartenschnitt so von 150 Euro ausgeht und das sind 10 mal 75.000 oder 10 mal 80.000, dann sind es 800.000 Karten. Mhm. Jetzt rechne ich nochmal, damit ich mich nicht hier, sondern sind es 120 Millionen Umsatz nur von den Karten her. Wenn du aber vielleicht einen höheren Schnitt hast, weil es ja auch unheimlich teure, viel teurere Karten gibt, geht das natürlich noch hoch und dann kommt noch der ganze Merch. Du konntest an keinen Merch dann gehen, weil die eh voll waren. Du konntest in dieser Ideal World richtig Geld lassen. Die haben es natürlich auch schlau gemacht. Mittags um 3 konntest du da schon rein und es war bis zum nachts um 12 auf. Da gab es eine zweite Bühne mit Karaoke und so Spice Girls konzertmäßig, aber ich weiß nicht, es waren so Fake Spice Girls. Ein Riesenrad. Also echt super krass umgesetzt. Und da wird halt natürlich den Leuten richtig was geboten. Es sind, glaube ich, auch 50% internationale Gäste bei den Konzerten. Und wenn du dann halt überlegst, das ist logistisch halt super schlau, das so zu machen, muss ich einfach sagen.
Ja, generell, also München hat dieses Jahr ja wirklich, hangelt sich vom einen zum nächsten Großevent, ne?
Ja, nächste Woche ist Coldplay.
Okay, also auch auf musikalischer Ebene ja noch mehr, ja, das ist krass, weil die hatten die EM, die hatten, haben jetzt hier diese diesen Konzertsommer, Oktoberfest kommt ja auch später noch wieder, plus NFL Deutschlandspiel, was dieses Jahr wieder in München stattfindet. Also die Stadt weiß, was sie tut, sie kann es gut auch tragen, wie du es ja schon gesagt hast. Und es wird eine Menge Geld in die Stadt spielen.
Ja, auf jeden Fall. Die haben halt auch wohl selbst von der Stadt wohl her keine Kosten dafür gehabt. Also das war halt alles, kommt alles über dieser Lieberberg, der so dieser Veranstaltungs...
Marek Lieberberg, ja.
Ja, Fritz ist. Und ja, es war wirklich umwerfend. Du bist da reingekommen und du warst wirklich erstmal schon in einer anderen Welt. Es gab auch ein paar Dinge, die mich genervt haben. Ich bin, wer mich ein bisschen kennt, boah, so Menschen in der Masse, das ist für viele bestimmt so, da bin ich bestimmt nicht der Einzige, das ist schon anstrengend, so mit 80.000 Menschen und gefühlt, das ist was mich echt stört, sind halt viele einfach sehr egoistisch. Und vielleicht bin ich da auch so ein bisschen, jetzt natürlich auch gerade von dem, weil es direkt so unmittelbar war, noch genervt. Aber dann hast du da halt wirklich, ich weiß nicht, ich sag jetzt einfach mal so, Frauen im Alter von 17 bis 35, die, jeder hat sein Ticket, ihr Ticket gekauft und haben da auch wirklich viel Herzblut drin und sind Fans und das ist alles gar keine Frage und die sollen auch laut mitsingen. Das stört mich zum Beispiel gar nicht, wenn jemand bei so einem Konzert, das soll auch so mitsingen, animieren und einfach zum Erleben, also alles cool. Aber so, diese Adele World ist auch mit so Fotospots, wo du dich dann anstellen konntest, dann an so einer alten englischen Telefonzelle und keine Ahnung, an so Riesenbuchstaben, die so, wie so, also so spiegelnd sind mit A und sowas, also ich glaube A und D oder sowas, keine Ahnung. Und es ist halt alles auch so ein Social-Media-Ding, wie heutzutage sowas halt ist. Und das, was mich halt stört, und es ist nicht, dass die Leute dann die ganze Zeit Videos und Fotos machen und so, sondern dass keiner so ein bisschen Rücksicht auf den anderen nimmt, dass jeder so schon so mit den Ellenbogen voraus ist. Das Publikum war, was sowas betrifft, nicht cool. Dann rempelt dich jemand an und, also auch egal, ob Frau oder Mann. Und die waren alle, keiner war so, ey, sorry, oder... Weißt du, so wenn wir uns dagegenlaufen, wir kennen uns nicht und wir stoßen aneinander, gerade wenn es so eng ist, dann sagen doch beide einfach, ey, sorry, ah, alles klar, cool. So, und das fand ich, dann wollte meine Frau ein Bild machen mit einer Arbeitskollegin vor so einem, ja, vor irgendeiner schönen Kulisse und da wollten zwei andere auch ein Bild machen und die dieses Foto von denen gemacht hat, war so richtig so, ah, wir sind in unserem Bild und so und ich sag sie, ja, andere wollen auch und die meine Frau war halt schon vorher da. Und dann habe ich halt das Bild selber so gemacht, dass die zwei anderen dort nicht zu sehen sind. So eine arme Spezies Männer, die von ihren Frauen Bilder machen müssen im Urlaub und sowas. Glaub mir, du kannst es nur falsch machen. Und dann habe ich so zu meiner Frau halt und zu der Arbeitskollegin gesagt, als wir dann mit den Bildern fertig waren, hier geht man ein Stück zur Seite, die anderen wollen auch ein Bild machen. Und sie hat nicht mal drauf reagiert, weil sie war vorher noch so meckernd und dann nicht mal so wie, ey, korrekt oder danke. Nur die, von der das Foto gemacht wurde, die war so, ey, hat mir so gewunken, so, ey, ist voll lieb. Das war die einzige Person an dem ganzen Abend, die ich freundlich erlebt hatte.
Ja, ja. Also ich hab Ähnliches aus einer anderen Peer-Gruppe von jetzt meinem Cousin gehört, der neulich hier in Frankfurt bei Travis Scott war, wo es ja auch viele Menschen, sehr, sehr viele Menschen, sehr eng, sehr überlastet und was auch immer. Also natürlich auch eine ganz andere, sag ich mal, Zielgruppe dort. Aber ich glaube, dass es dann am Ende immer gleich, wenn sich so viele Menschen irgendwo tummeln. Deswegen
ja, das also ich sag jetzt auch nicht, die Zielgruppe weiblich von 17 bis 35 ist scheiße, überhaupt nicht. Das nee, waren nee, jetzt nee. Halt, weil ich war zum Beispiel letztes Jahr mit meiner Frau bei Beyoncé in der Commerzbank, also im Waldstadion, so rum, sorry. Ja. Und da war verhältnismäßig ja ähnliches Publikum. Das war sogar noch mal ein bisschen mehr divers und queer und so. Also da war einfach viel, viel mehr kulturell fand ich es einen besseren Durchschnitt durch die so einen Durchschnitt aus der Gesellschaft als das, was ich bei Adele gesehen habe. Das war schon alles sehr stereotypisch. Und da waren die Leute total toll und angenehm und klasse. Also wirklich so, ja, weiß nicht. Es ist aber halt auch nochmal eine andere Größe, ne, vom
ja,
Publikum
her. Ja, erstens das. Zweitens bringt sowohl die Künstlerin in dem Fall als auch der Ort, wo es stattfindet, natürlich auch so ein bisschen den Flair mit. Ja. Frankfurt ist ja generell nochmal ein anderer Schlag als München und Adele und Beyoncé kann man jetzt auch nicht dahingehend wirklich miteinander vergleichen. Also weißt du, ich meine.
Nee, also ja bei beiden gebe ich dir zu 100% recht. Altersmäßig kannst du das aber, also das Einzige, was sich wirklich trifft, ist eine Alterszielgruppe, glaube ich. Aber sonst hast du vollkommen recht. München ist natürlich halt, eigentlich sind die Münchner sehr offenherzig und liebevoll, auch so und nett und so. Also wenn du hier zum Bäcker gehst, dann ja, also wenn es gut ist, kriegst du ein Hi oder einen guten Tag oder Hallo. Aber in der Regel ist auch so, ja, was bekommen sie? Und in München sind die Leute da schon so, ja, servus, bitte, gell? Und sag, du, haben sie einen kleinen Schnock für dich bereit, wo du dann mal mit denen ein bisschen quatschen kannst.
Hey, aber wir sind hier immerhin nicht in Berlin, ne?
Ja, das nochmal. Aber das müssen die Leute auch checken, wie Berliner so ticken. So, die sind auch, können auch manchmal, das ist einfach nett und, aber das ist nicht nett. Also, das wirkt nicht nett. Nicht immer.
Ein anderes Ding, was mir noch eingefallen ist zu diesem Adele-Thema. Ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt hatte. Letztes Jahr im Oktober ist eine Freundin von mir für ein Adele-Konzert tatsächlich nach Vegas geflogen. Und war einfach 6 Tage oder so in Vegas, haben relativ günstig Flüge geschossen und das habe ich auch als ein krasses Commitment damals wahrgenommen und es war danach für mich jetzt irgendwie so ein Ding wie, okay, der kommt einfach nicht nach Europa, macht sowas nicht, dass man sogar in die USA dafür fliegt Und dann ist jetzt ein paar Monate später, ich muss mal mit ihr sprechen, ob sie das wusste oder ob sie das in Kauf genommen hat oder wie das jetzt
Also ich
für sie
glaube,
gerade ist.
egal wie, es würde ihr egal sein, weil in Vegas ist das so auch so eine stetige Show. Ich weiß nicht, ob sie auch zukünftig weiterspielt, aber du kennst ja, dass Künstlerinnen immer auch so längere Verträge haben, mit Vegas dort jede Woche aufzutreten. Elton John hat das zum Beispiel früher auch voll lang gemacht und ich weiß
Céline
nicht
Dion, glaube ich
genau.
auch, ne?
Ja. Aber dort ist das halt in so einem Theater, da sind glaube ich nur 4000 Leute, was natürlich auch nochmal ein ganz anderes. Ja, eine ganz andere Nähe hat, aber das muss ich jetzt sagen, so um auch auf das Konzert mal zu kommen. Also erstmal ist das eine krass grandiose Künstlerin, die singt übertrieben, die hat eine krasse Präsenz. Dann ist sie so als Engländerin auch super humorvoll und sarkastisch und das bringt super so dieses Personality-Ding rein, dass es nahbar ist und irgendwie, weil das ist schon, muss man schon sagen, wir haben 270 Euro für ein Ticket ausgegeben und ich habe sehr gute Plätze, ein bisschen seitlich. Und direkt hinter den Stehern sozusagen, also direkt hinterm Innenraum, das hatte so mehrere Zonen noch weiter hinten raus, wie dann so große Tribünen wie in einem Stadion. Aber du siehst die halt dann trotzdem nicht so viel. Du siehst zum Glück über diesen krassen Bildschirm echt, dann ist es echt eine geile Show. Aber das musst du schon wissen. Also wahrscheinlich siehst du halt für 270 Euro, guckst halt auf den Bildschirm. Ich muss aber sagen, das war so krass, dass es sich sogar gelohnt hat, dass ich gesagt habe, okay, wow, das hat mich beeindruckt. Die Umsetzung mit diesem teuren Bildschirm hat sich anscheinend gelohnt, ja.
Okay, krass.
Also so wie das auch so, ne, solche, auch was war bei Beyoncé auch schon krass mit der Leinwand, wie das künstlerisch umgesetzt ist, wie die einzelnen Lieder ganz andere Themen haben und diese riesen Leinwand, die war halt wirklich einmal so quer, viel größer als die Bühne und die hatte dann auch so verschiedene, wie so Catwalks, wo sie halt langlaufen konnte. Und sie hatte nur eine Band, in Anführungszeichen, und Background-Sängerin. Das war's. Und die hat nicht getan, also klar, Adele tanzt da auch nicht, logisch. Da gab's keine Tänzerin, da gab's, also das war eine gute Mischung aus einfach krass guter Show musikalisch und trotzdem aber auch sehr nahbar und persönlich, ja.
Aber das ist ja, glaube ich, auch das, was Adele dann im Vergleich beispielsweise zu Beyoncé dann wieder ausmacht, ne? Bei Beyoncé ist es halt dieses mit Tänzerin,
Logisch,
dieses
klar.
auf, also dieses Extravagante, was auch dieses Amerikanische, dieses so, es passt ja auch mit Jay-Z, diese Kombi, weißt du, ist halt dieses sehr pompöse.
Natürlich, aber man muss auch sagen, Adele ist ja auch, und das sagt sie, hat sie auch selbst an dem Konzert gesagt, dass sie halt eigentlich 85% ihrer Songs bestehen aus Piano und dass das Balladen sind. Und dass dann da natürlich nicht so viel tänzerisch abgeht und so, aber dass sie dann wirklich, sie
Ja,
haben es
klar.
als Show so krass gemacht, natürlich auch mit den ganzen Effekten. Und wir haben eine Sache, das kam beim allerletzten Lied, wurden so, ich halte es auch gerade nochmal in die Kamera, die niemand sieht außer Flacco, kam dann mit so Pistolen, so riesen, wie als wäre es Konfetti, sind so halt aus Papier Bilder aus ihrer Kindheit und aus ihrer Jugend, die vorher auch über die Leinwand so wie so ein Film abgelaufen, also ne, von rechts nach links weitergelaufen sind und immer wieder war eins der Bilder halt ihre Live-Performance und die wurden halt wie so Polaroids, wurden halt aber halt aus Papier komplett in die Menge geschossen. Eins habe ich natürlich auch mitgenommen. Das sind so Sachen, die machen voll viel mit dir. So, da bist du am Ende auch
Ja.
so, dass du sagst, oh, ich nehme sowas mit, oh, gefällt mir, was eine coole Idee. Ja.
Also ich hab meine Konzerterfahrungen außerhalb von Hip-Hop sind ja sehr beschränkt, aber zumindest kann ich das auf der Ebene nachvollziehen, dass ich einfach sage, dass wir gehen ja, egal zu welcher Art von Konzert, gehst du ja nicht wegen, weil du die Musik dort hören willst. Du gehst dorthin, weil du das Erlebnis als Ganzes, weil es dich abholen soll, weil du vielleicht eine Verausgabung oder eine hohe Leistung vom Künstler sehen willst oder du willst die Emotionen mit sehr vielen Leuten gemeinsam teilen, du willst da irgendwie ein unvergessliches Erlebnis, was dir in Erinnerung bleibt,
Ja,
haben.
safe.
Und das habe ich beispielsweise bei Kendrick gehabt. Da gab es nicht so eine riesen Leinwand oder was auch immer. Du warst auch schon mal in der Festhalle, du weißt, das sind an der Seite, hast du immer so zwei Blöcke, wo man den Künstler dann Großaufnahmen siehte. Aber
Siete.
trotzdem siehte, wo man ihn sieht, wo man ihn sah,
Ich bin so ein Arsch.
wo man ihn gesehen hat, und
Wo man imstande war, ihn
trotzdem,
wahrzunehmen.
oh,
Und man stand
wunderbar.
sogar, ne?
Ja, scheiß drauf. Du weißt auf jeden Fall, was ich meine. Also für den Sound oder die Live-Performance an sich geht man ja selten zu Konzerten, sondern einfach für das Ganze drumherum. Und das hat er wahrscheinlich dann für mich in dem Rahmen, so gut es ging, umgesetzt, was du jetzt wahrscheinlich so beschrieben hast, aus dem, was du da wahrgenommen hast.
Aber kurzer Tipp so an alle, die trotzdem einen geilen Sound bei einem Konzert auch haben wollen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ein Konzert in der Festhalle in Frankfurt zu haben oder lieber dann auch nach Köln oder was weiß ich, in die Jahrhunderthalle oder wo auch immer hinzugehen, geht nicht in die Festhalle, wenn es nicht nötig ist. Sehr schlecht ist der Sound. In dieser Kuppel sammelt sich der ganze Brei und es gibt nur einzelne Positionen, wo es wirklich einen guten Sound gibt.
Ja, es ist über die letzten 10 Jahre, würde ich behaupten, die ich jetzt in die Festhalle gehe, besser geworden, aber immer noch nicht vergleichbar mit anderen Locations hier in Frankfurt oder über irgendwo, wo ich war.
Ja, die also TontechnikerInnen tun mir da ehrlich leid. So, ich glaube, das ist eine Mammutaufgabe.
Absolut, absolut. Also ich weiß, ich war da auch schon bei, sag ich mal, musikalisch sehr versierten Künstlern, beispielsweise bei Crow, der ja wirklich auch ein Genie ist, was sowas betrifft. Der hat sich da selbst auch angesetzt, weiß ich noch, ging es damals drum. Und trotzdem
schwierig,
die Tonne kloppen, ja.
Ja, aber um es noch rund zu machen, also Sound war bombastisch gut und wir hatten auch geiles Wetter und die Sonne ist schön untergegangen und so, die hat echt, ich habe halt früh Adele angefangen zu hören, ich finde auch die besten, also sie hat natürlich auch krasse Hits noch in den letzten Jahren jetzt gehabt, aber ich bin so der so, wer Adele kennt, das finde ich übrigens einen coolen Move, kann halt kein anderer mehr nachmachen, vielleicht hat es auch KünstlerInnen gegeben, die das vorher hatten, ihre Alben haben einfach den Namen, also die Zahl, die sie so alt wie sie ist, in dem Moment, als sie das Album veröffentlicht oder geschrieben hat. Ich glaube, geschrieben. Das heißt, das erste Album heißt 19 und die ersten zwei Alben sind krass gut. Auch wenn sie sagt, das ist halt so für sie, wenn sie halt die Aufnahmen von damals hört. So, als würdest du dich halt mit auf einem Foto sehen von vor 10, 15 Jahren mit schlecht gegelten Haaren oder so, oder komischen Frisuren und sowas, ja.
Ja, aber ich bin ja wirklich einfach größtenteils im Hip-Hop drin, aber so Sachen wie Rolling in the Deep und Someone Like You, das waren ja wirklich auch Banger und ich würde behaupten, das waren so die ersten beiden Alben, oder?
Ja, ich glaube es auf dem zweiten Album. Ich bin mir aber auch nicht zu 100% sicher, da bin ich jetzt nicht so der Hardcore-Fan, aber ich glaube es beim 19er Album gibt so einen Part, wo es halt dann 3, 4 oder 5, 6 Songs auch nochmal als Unplugged-Versions gibt. Was ich generell unheimlich feiere und dann sind ganz häufig Songs auch mit Gitarre gespielt, weil du dann die KünstlerInnen nochmal anders wahrnimmst, das ist anders abgemischt und sowas feiere ich immer, wenn das so ein bisschen nicht so überproduziert ist, gerade halt jetzt nicht im Hip-Hop, da finde ich das wichtig, dass es krass ausproduziert ist, aber so mit Bands und so, das finde ich immer geil, wenn du richtig hörst, so wie jemand Gitarre spielt oder Bass oder Keys und der Gesang nochmal einfach wie live ist, so das mag ich. Ja, und das hat so.
Aber ich finde auch Unplugged-Versionen von Hip-Hop-Sachen können auch
geil sein, ja. Definitiv. Ja. Ist halt aber oft ein ganz anderer Vibe. So, es pusht manchmal nicht so krass dann.
Ja, absolut.
So ein bisschen Druck rausgenommen, ganz häufig.
Ja, das Konzept von Hip-Hop Unplugged funktioniert dann meistens, wenn die Tracks ganz anders interpretiert, als man sie von der normalen Albumversion kennt.
Haben wir mit Coco und J-Town, haben wir das ja auch gehabt. Wir hatten ja bei Loft Arts, könnt ihr alle mal reinhören und reinschauen, so eine Doppelsingle, Flow Soul und, ja, jetzt weiß ich nicht, ja, Bulletproof und Soul.
Bulletproof, ja.
Genau, Flow Soul und Bulletproof, so aneinander, wie so ein Medley. Und mit Band, das waren so die Ursprünge von, wir performen auch mehr mit Band und da haben wir den Vibe gecatcht, aber trotzdem, die Songs ganz anders aufgebaut. Geht natürlich auch nicht anders, weil viele Dinge ja gesampled sind bei uns und auch im Hip-Hop überhaupt.
Ja, klar, absolut. Weißt du, bei welchem Künstler ich mir auch durch seine lange Karriere kein Unplugged vorstellen könnte?
US-amerikanisch oder deutsch?
Deutsch.
Boah. Kusabash hat ja schon mal so mit Dings gemacht, mit Orchester. Da kann ich mir zum Beispiel, Orchester ist natürlich auch nochmal was anderes. Kollege wahrscheinlich.
Ja, exakt.
Quasi das ist ja hier Wahnsinn. Ja. Wie ich das riechen konnte.
Ja, absolut. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Der selbsternannte Boss, Weltmonarch oder Kanzler hat sein anscheinend letztes Album gedroppt. Still King heißt das Ding, 20 Jahre nach der legendären und dann am Ende auch nicht so Wort für Wort geschriebenen Sign mich oder Fick dich Mail. Und 10 Jahre nach dem hyperkommerziellen Erfolg von King. Was hast du eigentlich mit seiner Diskografie? Wie hast du den eigentlich so wahrgenommen?
Herr Kollege kam so auf die Karte, als ich mich mit Deutschrap weniger beschäftigt habe und habe dann trotzdem halt auch andere Leute gehört, eher sowas wie immer noch weiter Sammy gehört oder Ku Savage gehört und ich war dann aus dieser Akro-Berlin-Zeit raus. Der kam ja so nach, 10 Jahre sind jetzt, dann kam er 2014 auf die Karte, da habe ich nicht so
viel. Also das 2014 war der Hyper-Erfolg, wo er in 24 Stunden an Gold gegangen ist. Der kam vor 2004 kam das erste Zuhälter-Tape.
Aber da habe ich dann halt, halt nicht mehr, da war ich gerade so in meiner, ich habe angefangen Gitarre zu spielen, habe viel Indie, Rock und so anderen Kram gehört. Noch ein bisschen elektronische Musik auch und Ami-Hip-Hop. Aber so bewusst, so da, also einer der Tracks, den ich am allermeisten feiere, ist ein Feature mit Favorite und Casper, wo ich auch lange gebraucht habe, Casper
zum
Mittelfinger hoch, ist ein Legendentrack. Ja. Und da auch eine der besten Lines, die ich jemals im Hip-Hop gehört habe. Ich kann es jetzt, bring's jetzt natürlich nicht richtig zusammen wie du, aber du wirst es sofort können wahrscheinlich.
Ey, ich bin bei dem Track nicht so, das ist nicht so meine Zeit, aber.
Also, das ist noch so ein Vorsatz und dann Arroganz ist bei ihm ein normales Stoffwechselprodukt.
Wow. Ja, ja. Doch, die kenne ich auf jeden Fall, aber ich krieg sie auch.
Hier wird auf die Kette geguckt. Ja, genau. Hier wird auf die Kette geguckt. Arroganz ist bei ihm ein ganz normales Stoffwechselprodukt. Wow.
Es wird, wird wahrscheinlich sogar gesagt haben, hier wird auf die Goldkette geguckt.
Ja, wahrscheinlich, weil, ja.
Guck auf die Goldkette, legendärer Track von ihm, ja. Aber über die letzten Jahre, die letzten 10 Jahre seit seinem Hyperdurchbruch und wo du ja auch wieder mehr im Hip-Hop unterwegs warst, irgendwie nochmal mit ihm größer zu tun gehabt?
Halt häufig so Interviewzeugs und sowas habe ich mir durchgelesen, ne? Oder wenn er denn so, ja, so, er ist ja nicht so, Entschuldigung, nicht so internetpräsent gewesen jetzt wie Manuelsen, aber trotzdem so. In so Kontexten und auch so mit, so wie man Farid Bang auch wahrnimmt, so in die Richtung habe ich ihn auch für mich immer gepackt. Aber musikalisch einfach nicht so viel. Es gab da mal bestimmt 1-2 Tracks, die ich auch gehört habe, aber die, wo mir jetzt auch Titel oder so einfach nicht krass geläufig sind. Jetzt wird wieder auf die Goldkette geguckt. Boss in der Hood, Arroganz ist bei ihm ein normales Stoffwechselprodukt. So war's.
Ja, es klingelt bei mir. Exakt, so hat das gerappt.
Aber du bist so ein fester Kollege, was heißt Fan, aber Listener.
Ja, doch. Also muss ich wahrscheinlich schon so sagen. Also es kam relativ spät, weil ich bin vor allem, weißt du, geprägt gewesen in dieser Zeit. Entweder ist man Bushido und EGJ-Fan oder man ist so NRW, Farid, Kollege-Fan, jung, brutal, gut aussehend, Banger-Musik und so. Und da war ich eher immer Team Bushido und so. Und es hat sich dann langsam erstmal über Farid bei mir aufgebaut, was ich Sympathien für die Mucke von dort aus dem Pott und, sag ich mal, aus NRW entwickelt habe. Und dann, Kollege war tatsächlich dann auch, als ich die Sachen mit Farid dann gehört habe, immer so, er war da, ich fand das dann okay, aber es war jetzt nicht so, dass der Schalter für mich da war, ich höre jetzt Kollege mir an und höre mir ein Kollege-Album an. Das kam dann über Sofian, Shoutout. Und es kam dann auch vor allem über spätestens JBG3, das er dann Wellen geschlagen hat Ende 2017. Also und seither habe ich schon sehr, sehr viel Gefallen an der Diskografie gefunden. Und er schleicht sich jedes Jahr auf Nummer 1 oder zumindest in die Top 3 meiner Spotify-Artists.
Ja, okay, also soweit ist bei mir definitiv nicht. Aber ich finde, stimmlich ist es, also er hat eine geile Rap-Stimme. Ja. Und er schreibt gut. So, und ich glaube, dass es manchmal nur vielleicht die Ausdrucksweise ist oder einfach nicht, war nicht meine Zeit. Es war einfach nicht meine Zeit. Ich glaube, ich hätte den, wenn es den so zu meiner Zeit gegeben hätte, als ich so 17, 18 war oder 16, 15, glaube ich, hätte ich den gefeiert.
Also man muss ja natürlich auch es mögen, diese Images, die er aufbaut aus dieser Zuhälter-Perspektive und diese Drogendeal-Geschichten, die ja immer sehr weit aufgeblasen sind, ne? Muss man mögen. Es gibt ja auch viele Verfechter davon. Hip-Hop muss real sein. Vor allem so Leute aus dem Semi-Lager würden das wahrscheinlich behaupten. Ja, da freut er sich.
Ich kann halt mit so jemandem wie Sammy einfach mehr anfangen, weil der halt, ja, ich brauche das nicht auszuführen. Das würde zu lange
Ja.
dauern.
Nee, aber also, er hat jetzt sein letztes Album released und ich muss sagen, dass in den letzten Jahren es irgendwie immer so ein Rollercoaster war. Immer ein gutes Album, was mir gefallen hat, ein Album, was ich wirklich geskippt habe. Es
Das ist
war
doch ein
wahrscheinlich der
guter
richtige
Schnitt.
Zeitpunkt.
50% deiner Arbeit sind gut, 50% sind scheiße. So. Kann man jetzt einfach
Ja.
mal so festhalten. Ein Statement hier von Flaggo, 50% sind Kacke einfach.
Nee, 50% aus den letzten 5 Jahren.
Ja,
Also der
dann.
Mann hat ja auch wirklich ohne Ende Musik released, ne? Das war ja nicht so,
Ja.
dass du da 2, 3 Jahre auf ein Album warten
Ist jetzt auch
musstest.
ein bisschen überspitzt, aber es ist natürlich auch so, dass der nie, also es gab auch Sammy-Alben, die mir nicht gefallen haben. Und das soll auch so
Das
sein.
legendäre Herr Sorge-Album.
Oh, ganz schlimme Zeit. Ganz, ganz schlimm. Also wirklich ganz schlimm. Aber das soll auch so sein. KünstlerInnen sollen auch für sich Musik machen können, die sie wollen. Ich hasse das auch, wenn jemand sagt, du musst so bleiben, wie du mal warst. Ich finde es natürlich, wenn man andere Musikgenres sich anguckt, finde ich natürlich wack, sowas wie Coldplay war eine krasse Band einfach und klar, das ist riesig und so, aber das hat mit der Musik nichts zu tun, die sie mal gemacht haben oder Toten Hosen oder sowas. Das ist Musik für die Mülltonne jetzt. Also es tut mir leid und ich weiß halt nicht, bei Rappern habe ich immer das Gefühl, dass es schon realer ist, also irgendwie näher an dem dran ist, wie sie selbst so ticken. Trotzdem haben die halt auch Label-Deals und wenn die mal Alben raushauen müssen und haben eigentlich nicht das, was sie so gerade aus sich rausholen, künstlerisch, dann kommt halt auch mal was, was halt einfach eher Mülltonne ist, verhältnismäßig.
Also viele kritisieren ja beispielsweise da auch die Entwicklung von Sido, ne? Der früher der reale Agro-Berlin Straßengangster war und jetzt sich dazu entwickelt hat, seit 10 Jahren schon eigentlich jetzt fürs Radio teilweise zu machen, ne?
Ja, und irgendwie nehme ich es aber Sido nicht so krumm, und ich kann dir nicht mal sagen, warum das ist. Vielleicht fasst er die Dinge aber auch anders an, und man kauft ihm, das glaube ich, also aus meiner Perspektive ist eher ab, weil er auch von seinem gesamten Typus her sich definitiv krass verändert hat. Wenn du jetzt Bushido anguckst,
Ja.
klar, diese ganze Abu-Chaka-Geschichte und dann unter Polizeischutz zu stehen, dann kannst du halt auch nicht mehr die ganze Zeit nur davon reden, wie kacke die Bullen sind. Sollte man sich, also macht er ja auch nicht in der Art. Aber ich weiß nicht, so gefühlt hat, der hat bestimmt in seinem Leben auch eine menschliche Entwicklung vollzogen und trotzdem oder durchlaufen, trotzdem wirkt das bei so einem Sido anders. Und das finde ich auch zum Beispiel bei einem Savage, der ist gut gealtert, so als Mensch. Ich habe den Eindruck, dass Kollega gut gealtert ist als Mensch, dass der auch so
Ja.
gerade interviewmäßig habe ich das Gefühl, dass er definitiv jetzt nicht mehr der ist, der mit 20 mit seinen dicken Armen und mit seinem Wife-Beater T-Shirt da saß und
Ja, klar.
Silberkette,
Also
Goldkette.
dahin hat er sich entwickelt, ja. Und er ist halt trotzdem immer noch sehr dieses Selbstdarstellerische und hat sich in den letzten Jahren ja auch teilweise mit Aussagen rar gemacht, die jetzt nicht nur auf Positivität kam. Also man muss auch sagen, er hat Kontroversen immer angezogen, aber stand auch dahinter, was man, sag ich mal, haten kann oder man kann es ihm zugute schreiben, dass er für seine Überzeugungen, für das, was er meint, halt eingestanden ist.
Aber am
War nicht
Ende.
immer deckungsgleich mit meinen Überzeugungen, weswegen ich dann teilweise auch einfach mal ein Ja ausgesetzt habe, was ihn betraf, aber ja.
Da bin ich nicht tief genug drin, aber am Ende muss man auch immer sehen, dass mehr oder weniger das alles immer ein Produkt ist. Dass alles immer ein Produkt und auch eine Kunst und ein Spiegelbild, nicht nur von sich selbst, sondern eben auch vielleicht ein Teil von sich selbst und aber halt auch was irgendein alter Ego, das man halt damit erfindet und ein Spiegelbild der Gesellschaft auch einfach ist. Das muss man, und
Aber
Hip-Hop war das ja schon immer.
ja, was bei ihm halt das Interessante dahingehend war, weil diese Attitude habe ich ja auch, ne? Kunstfigur beiseite, Mensch dahinter. Das, was am kontroversesten so in den letzten Jahren, jetzt vor allem seit Pandemiezeiten auch war, war eher die Momente, wo sich die Person hinter Kollega dort anscheinend gezeigt hat.
Okay,
So,
dann bin ich
und
halt echt voll. Auch so
ja.
dieses, oh, Interviews sind eigentlich ganz gut. Okay, ich revidiere das alles, weil anscheinend habe ich in den letzten 5 Jahren gefühlt dann nur alte Sachen gesehen. Keine Ahnung.
Ja. Ja, ich also es ist ein Drahtseilakt, ne? Und weil diese Person ja auch so künstlich aufgebaut ist, und das meine ich gar nicht negativ, sondern es ist einfach so eine Kunstfigur, die er erschaffen hat und auch immer gepusht hat, dadurch ist es halt auch schwerer zu greifen, was jetzt in welchem Maße auch wie gemeint ist und so. Und deswegen, Resümee ziehe ich, das letzte Album hat mich schon emotional gemacht, muss ich echt sagen. Und ich hab dann auch jetzt am Freitag in Rap Girls im guten Ton so ein bisschen Legacy-Folge gemacht, so ein bisschen die Diskografie eingeordnet und so. Und ich muss schon sagen, eine Deutschrap-Welt ohne Kollega ist interessant. Also ich werde ihn auf jeden Fall vermissen. Und ich werde die Diskografie weiter in Ehren halten. Einige Projekte wirklich, also da sind 5, 6 Alben, die ich als absolute Deutschrap-Klassiker sehe. Und als das werde ich diese weiter auch behandeln. Und da kann man ihn mögen oder man kann ihn nicht mögen. Er ist auf jeden Fall einer, der Deutschrap geprägt hat wie kaum ein anderer. Also da ist er schon in so einer Top 10 auf jeden Fall, Top 5 vielleicht auch für den einen oder anderen. Und er hinterlässt ein Vermächtnis. Ja.
Alles, was nicht schlecht ist, wird Teil vom Rap-Vermächtnis.
Savas.
Nein.
Okay, dann.
Also vielleicht hat Savas das auch mal gesagt. Prinz Pi, Prinz Porno, keine Liebe.
Ah, natürlich. Ja, klar. Den Track habe ich auch noch am Start.
Also ritze ich die Texte in die Wand.
Alter, Prinz Pi.
Boah, schau. Keine Liebe, geiler Track.
Absolut, aber auch noch mit ganz anderer Stimmlage als heute. Ne? Heute sind es auch eher so balladische, hergesprochene Sachen.
Ja, aber sieht man, wirklich. Kunst ist Entwicklung und Hip-Hop ist Entwicklung und da passiert halt einfach musikalisch so viel und du kannst nie hinter die Künstlerin gucken und sagen, ah ja, aber das ist doch bei dir. Also wir wissen es ja alle nicht. Wir wissen alle nicht, was Kollega für ein Typ ist. Wie du schon sagst, ich glaube, dass ohne ihn die Rap-Welt schon... Also das ist natürlich Content, der in den letzten, dann wie du schon sagst, fast 20 oder 20 Jahren dann. So aus meinem Gefühl, aber das ist halt auch, weil ich nicht so viel gehört habe. Das ist jetzt vielleicht voll krass, aber aus meinem Gefühl wäre es vielleicht trotzdem weniger, also einfach nicht gar nicht, aber weniger aufgefallen, wenn er halt nie da gewesen wäre. Weniger aufgefallen als jetzt bei einem Sido, Bushido, Sammy, Crow, keine Ahnung, wie heißt der? Nicht Farid Bang, Mann. Wer ist der Große aus Offenbach? Haftbefehl. Guck mal, was Haftbefehl so für einen Einfluss, und ob man den mag oder nicht, aber was für einen Einfluss auf die Rap-Szene. So, wie krass, wie viele Leute angefangen haben, genau so zu rappen, genau in diese Stilistik reinzugehen.
Ja, ist halt interessant. Aber ich meine halt diesen Fokus auf Lyrics und auf Doppelreime, auf Wortspiele. Klar gab's den auch vorher. Shoutout an den Pod, Snagger Pillard. Auch schon Savage und natürlich gab es da viele, aber in dieses Endlevel von und natürlich damit auch diesen Erfolg auf der Basis machen. Ich meine, er hat ja auch Benchmarks gesetzt, irgendwie immer noch hält Rekorde, irgendwie in 24 Stunden Gold gegangen ist vorher auch noch keiner und danach glaube ich auch nur ganz wenige. Also,
aber Punkt Doppelreim, das war was, womit ich anfangs, das kam nämlich, ist mir jetzt auch mal nochmal bewusst, das kam wirklich durch so Leute wie Kollega voll auf im Deutschrap. Das stimmt, das ist ein krasser Einfluss. Fand ich aber am Anfang einen ganz beschissenen Einfluss. Fand ich am Anfang vom Ohren so, ich fand's nicht geil. Ich hab's gefühlt, hab gedacht, Digga, sind die dumm? Können die nicht schreiben? Stilistisch, wenn ich das jetzt heute auf den Tracks höre und es gut, also ne, aber das muss wirklich mit, da muss was drumherum sein, so dass ich sage, okay, das macht Sinn, das ist cool, das hat richtig, also es hat einfach auch immer was Humoristisches. Feiere ich das als Stilelement krass. Ich habe es am Anfang überhaupt nicht verstanden.
Ja. Aber nicht irrelevant auf jeden Fall gewesen.
Nee, das habe ich ja nicht gesagt. Nur ich meinte halt, der Einfluss ist vielleicht geringer. So, wenn jetzt halt die ich genannt habe. Crow hat zum Beispiel den Einfluss gehabt, dass er super krass den Pop in Hip-Hop reingebracht hat. Wenn du jetzt heute ganz viele so in die Richtung Rapper siehst, wo viele Rap-Hip-Hop-Leute sagen, das ist kein Rap, so doch, das ist es. Und zwar auch bei Crow, aus meiner Perspektive heraus. Oder ja, Hafti, wie ich schon meinte, stilistisch so. Das ist
ja
schon
klar. Also auch allein, was das Camp hervorgebracht hat mit den Aslaks, ne, was da für Künstler entstanden sind, die ja auch Also, und das ist ja mittlerweile ein dritter, vierter Generation, was da herangewachsen ist. Keine Ahnung, über Chelo Abdi, die dann so Leute wie Oleksesh und darunter ja. Jetzt schon wieder neue Leute. Weißt du,
und die sind alle gut, also besonders Chelo und Abdi sind gut. Parmesan gut. Oh ja. So gut sind die.
Oh ja. Oh ja. Oh
apropos, ja. Wer gut und wer schlecht ist, wenn du jetzt nicht noch was Besonderes hast, dann habe ich ein kleines Mini-Blind-Ranking für dich. Aber so, das sind nur fünf.
Mhm.
Glaube ich.
Oder vier. Wollen wir Olympia-Basketball einfach verschweigen und nicht drüber sprechen?
Ja, einfach, ich finde generell einfach nur kurz, die Olympischen Spiele waren ein krasses Event, hat dick Bock gemacht, war alles geil. Wir haben viel drüber gesprochen. Teamsport war in Deutschland echt auch gut und Leichtathletik war krass, erstaunlicherweise krass gut. Ja. So ein bisschen hat hinten raus so, ne, Beachvolleyball, Basketball, Handball, auch wenn die alle, bis auf die deutschen Basketballer, dann auch eine Medaille gewonnen haben. Sehr hinten raus hat man gemerkt, hat das einfach, glaube ich, alles viel Körner gekostet. Die haben alle, Teams haben schon so auch am Rande ihrer Substanz gespielt.
Ja. Dabei können wir es belassen. Gott sei Dank hat die USA noch Gold geholt. Das war mir sehr wichtig, als ich mir das Finale dann gestern, also für euch vorgestern Abend angeschaut habe. Ja, und ey, keine Ahnung. Also ab dem Halbfinale war irgendwie die Luft raus und auch das Spiel gegen Serbien um Platz 3 wäre absolut nicht verdient gewesen, wären wir dann nochmal rangekommen, weil es war nicht gut. So. Aber gut. Dann streichen wir das weiter aus unserem Kopf. Ich habe es eigentlich schon gut genug verdrängt gehabt, wollte es nur der Vollständigkeit halber kurz anreißen und wir gehen in ein Blind-Ranking.
Genau. Wir haben ja schon vor ein paar Wochen versprochen, dass wir da endlich drüber sprechen. Und es handelt sich um das Thema The Race, das Format okay, von David Heinrichs, auch Dave Heinrichs. Genannt. Nee, Heinrichs. Ja. Ich hab's okay. Vor mir liegen. Ich habe extra gegoogelt.
Okay, gut.
Vielleicht ist, also lügt auch googeln, ne? Weiß man ja nicht.
Ja.
Und wir haben beide dieses Format sehr gefeiert. Also für alle, die da nicht im Bilde sind, man kann es jetzt bei YouTube auch schauen, auch mit Reaktionen. Und es sind fünf Teilnehmer, die in Marokko wo waren die?
Tanger.
In Tanger, genau. Gestartet sind, hatten halt keine Mittel, also kein Geld oder sowas und halt eben so ein gewisses Utensilien zum Übernachten, einen Tarp oder Zelt, Schlafsack, keine Ahnung. Mhm. Und mussten im Prinzip einmal ein Rennen gemacht und mussten bis nach Köln gelangen, durften dabei niemals zwei Ländergrenzen auf einmal bewältigen. Also wenn die jetzt zum Beispiel mit einem Bus gefahren sind oder per Anhalter, dann durften sie halt nicht zwei Ländergrenzen in einem Fahrzeug bewältigen. Hast du jetzt gesagt, dass er Heinrichs heißt, ja?
Er heißt Heinrichs, ja.
Okay, ey, bei Google, ehrlich, mal gibt's einen Teilnehmer der Race.
Also Quelle sein Instagram, das weiß, und ich hab's auch im Ohr, wie er sich vorstellt.
Ja.
So.
Wie gesagt, ich kann ja auch nur, da sieht man mal, vertraut dem Internet nicht, vertraut nur dann, sicheren Quellen. Ja, und war ein super cooles Format, was wir beide gefeiert haben, haben wir immer schon viel drüber gequatscht. Wir wollen euch auch gar nicht so viel, für die sich das angucken wollen, immer darüber erzählen. Trotzdem ist es jetzt schon zwei Wochen endgültig draußen, die letzte Folge.
Ja.
Und deswegen, also zehn Folgen waren es, oder?
Ja.
Ja, und der als erstes halt in Köln ankommt, der hat dann ein Preisgeld gewonnen. Ich weiß gar nicht, wie viel es waren. 10.000?
Das war ja während der laufenden Sendung auch noch nicht publik, deswegen, aber...
Naja.
Ich glaube, es war in dem Bereich, ja. Auf jeden Fall fünfstellig.
Ja. Und einfach nur, ich sag jetzt nicht erstmal alle Namen, denn du hast ein Mini-Blind-Ranking mit fünf Personen und ich möchte, dass du rankst, kannst natürlich so nach Sympathie, aber auch demnach wahrscheinlich auch, wer das am ehesten hätte gewinnen sollen oder wer es sich so verdient hat zu gewinnen.
Lustigerweise hatte ich genau die gleiche Idee, ist mir dann nur aufgefallen, Blind-Ranking so vom Ding her. Ich weiß doch, wer die fünf Kandidaten waren.
Ja, natürlich. Deswegen ist es ja auch einfach nur ein Ranking. Also, dann ist es einfach ein Ranking. Sagen wir es mal so.
Gut, gut, gut.
Okay, fangen wir an mit...
Ich möchte deine Einschätzung auch dazu dann haben.
Genau. Okay, dann fangen wir an mit Daniel Nagel. Daniel Nagel oder Nagel.
Ja. Daniel, war ich von Minute 1 größter Sympathisant, habe ich dir auch immer gesagt. geiler Typ, der hat immer Ruhe ausgestrahlt, immer ganz locker gewusst, war immer sympathisch, auch den Leuten, denen er begegnet ist gegenüber, und hat so ein bisschen wie Fritz Meinecke bei Seven vs. Wild so den zu entspannten Profi raushängen lassen, so zumindest in der ersten Staffel. Und ich gebe ihm auf jeden Fall die 1.
Okay, ja. Soll ich was zu dem auch sagen oder nicht? Oder wollen wir direkt da weiterspringen? Oder kann ich dazu was sagen? Interessiert euch das?
Sag gern.
Ja, er war natürlich, wie du schon sagst, er hatte die Skills auch, der kann Spanisch sprechen, hat sich da super gut durchgeboxt. Im Norden Marokkos sprechen viele Leute Spanisch, aber auch dann, klar, die sind dann, irgendwann macht ja Sinn, dass die dann über Spanien reisen, also kann man ja vorwegnehmen. Ja. Und der hatte aber eine unheimlich angenehme Art. Ich glaube, Zabex hatte das als Reaction mal, dass er auch so gesagt hat, ey, bei einem anderen, der ist auch so ein bisschen schnorrend, und das musst du da irgendwie auch sein in diesem Format. Aber irgendwie hat der halt, der Daniel da sehr so eine sympathische Art und was Angenehmes. Der strahlt unheimlich, also er hat unheimlich viel Charisma. Ja. Gehe ich mit. Dann gehen wir weiter mit dem Laurenz.
Der Laurenz, ja. Der Laurenz ist für mich, ich muss sagen, ich habe lustigerweise heute Mittag noch ein paar Folgen The Race geschaut, weil ich das mit meiner besten Freundin gerade am Rewatchen bin. Und ich habe beim zweiten Mal schauen, irgendwie entwickelt sich der Eindruck von jedem so ein bisschen bei mir nochmal auf ein anderes Level. Und ich kann deswegen vorher, nach einmaligem Schauen, hätte ich ihm die 3 gegeben, jetzt gebe ich ihm die 4.
Ich finde, dass der eigentlich erstmal voll sympathisch ist. Also ich glaube, dass er ein ganz angenehmer Kerl ist. Und der war auch anfangs, fand ich den sehr angenehm. Aber so über die Zeit, und dann gab es so ein, zwei Punkte, die mich, das kann ich nicht mal so genau festmachen, aber nur so, wie er damit umgang ist, wie der so, der hat sich auch so ein bisschen vertändelt, in dem, wie er gefahren ist. Mein Gott, das ist sein Ding gewesen, so kann sein, jeder trifft seine Entscheidung. Aber irgendwann ging er mir ein bisschen auf den Nerv. So irgendwie fand ich ihn so ein bisschen nichtssagend.
Also diejenigen, die Serie gesehen haben, die wissen genau, worauf Olli anspielt, weil ich weiß es auch genau, und man weiß, dass da 1, 2 einschneidende Dinger waren, wo es so ein bisschen quatschig wurde bei ihm, aber ansonsten grundsolide, eigentlich ein sympathischer Typ, und da, ich finde es auch so gut, weil ich ja gerade das zweite Mal schaue, ich kenne das Ende schon und ich weiß auch, wie die Leute sich entwickeln. Und ich habe aber jemanden neben mir sitzen, die Serie noch nicht gesehen hat und deswegen praktisch die ganze Zeit ihre ersten Eindrücke beziehungsweise ihre aktuellen Eindrücke natürlich schildert. Und ich verstehe, wo der Gedanke herkommt, aber es entwickelt sich. Und das ist auch natürlich eine Qualität von The Race gewesen, dass sich der Blick auf die Leute mitunter echt verändert hat.
Ja, über die gesamte Staffel definitiv. Also wie gesagt, eigentlich total nett und sympathisch. Der wird verhältnismäßig dieser schlechten Wertung eigentlich nicht gerecht, aber ich gehe damit, das ist eine 4, weil er irgendwie so ein bisschen, kennst du das, wenn Menschen so angenehm sind und so eigentlich cool und angenehm und auch nicht, also so cool ist er jetzt nicht, aber so einfach angenehmer Kerl, dass es dir irgendwie ein bisschen auf den Nerv geht. Und das war mir, das war mir einfach zu geleckt. In dem
so ein nice guy.
Genau.
So ein nice guy. Genau. Wo du Fehler suchst, ja. Nee, ich würde auch sagen, er ist nicht die 4, weil er irgendwie, weil er irgendwie was falsch gemacht hat, sondern es ist die 4, weil ihm das gefehlt hat, was die 3 über ihm hat.
Das stimmt, da gehe ich mit. Auch so in Bezug einfach auf The Race. Dave.
Ja. Dave ist bei mir die 2. Ich kannte Dave als einzigen tatsächlich vorher. Ne? Also es ist sein Format. Ich verfolge Daves Kanal jetzt schon seit Jahren auf jeden Fall. Kannte ihn auch schon, als er bei Seven vs. Wild war und so. Und deswegen Ich check Dave, und ich habe das auch, ich bringe jetzt immer so diesen neuen ersten Eindruck von meiner besten Freundin mit rein, die Dave halt vorher auch nicht kannte, die meinte am Anfang, boah, der wirkt erstmal unsympathisch in seiner Art, und ich check das, wenn ich mich daran zurückerinnere, wie ich Dave vor ein paar Jahren kennengelernt habe und mir auch erstmal so dachte, oh, er kokettiert ja immer mit, oh, es geht ums Geld machen und es geht darum und dies und das, aber es ist eigentlich ein gerader Typ und ich feiere den doch, ja. Auf jeden Fall.
Also auf die 2 geht er bei mir nicht, der geht bei mir auf die 3. Dave ist halt, ich feiere seinen Kanal, ich feiere seinen Content, ich feiere ihn als Menschen, so wie ich ihn wahrnehme. Hab so viele Videos schon von ihm geguckt und finde wirklich viele Projekte total cool, und das besonders jetzt auch. Ich finde, die Qualität seiner Arbeit ist immer krass, also von seinem ganzen Team, alles, was sie schneiden, wie die an Videos rangehen, an Video rein, Dinge auch ausprobieren, merken, okay, das war's jetzt nicht und das aber auch transparent machen. Also er geht zum Beispiel sehr transparent auch mit seinem Geschäftstun, finde ich, um. Geschäftstum? Ja. Keine Ahnung. Aber irgendwie bei der, also bei der, bei dem Format fand ich ihn verhältnismäßig halt einfach so ein bisschen, der war natürlich, der war, glaube ich, ganz gut mit dabei. Aber irgendwie fand ich ihn auch in einzelnen Reaktionen ein bisschen drüber oder nervig. Das hat er manchmal, dass er so Dinge, vielleicht fühlt er das auch so, aber so ein bisschen spielt. Nicht, dass ich ihm das nicht zutraue, dass er das in dem Moment empfindet, aber es ist schon immer so ein bisschen aufgesetzt vielleicht. Spielen ist übertrieben, manche Dinge wirken ein bisschen aufgesetzter, fand ich so. Deswegen ist er bei mir die 3.
Okay. Also, ja. Was hast du jetzt bislang?
Ich habe meine 4 und meine 3.
Ja.
Ich habe Dave auf der 3 und Daniel auf der meine, habe ich den auf die 1 gesetzt? Ja, habe ich mit, da habe ich nichts gesagt, aber den setz ich auch mit auf die 1, einfach. Das ist so ein Kerl, mit dem bist du befreundet und denkst, ey, warum bin ich eigentlich nicht so? So einfach,
ja,
so,
ja,
und,
genau,
aber neidlos, absolut. Aber neidlos und einfach so denkst, ey, du bist echt cool. Irgendwie feier ich dich sehr.
Absolut, absolut, ja.
Genau, den hast du auch auf der 1, du hast den Daniel auf der 4. Und den Laurenz auf der 4 und den Daniel auf der
1 und Dave auf der 2.
Und Dave auf der 2, genau. Okay. Jetzt bleiben noch 2 übrig. Das heißt, du hast noch offen die 3 und die 5.
Ja.
Ja, dann hau mal raus. Was mit Jovan?
Ich glaube, du weißt, wo ich Jovan hinsetze. Und das ist gar kein Hate gegen den Mann persönlich, sondern eher einfach gegen den Grind, wie ich ihn dort halt kennengelernt habe. Der Mann kommt bei mir auf die 5, aber es liegt wirklich nicht an seiner Person per se, sondern an der Art, wie er das Format gestaltet hat und wie er sich dort, sag ich mal, man könnte schon sagen, ein bisschen durchgeschummelt hat.
Also kurz, er ist bei mir auch auf der 5. Ich glaube, wahrscheinlich ist das ein cooler Kerl.
Ja.
Er ist
auch mit Abstand der Jüngste.
Ja,
er
natürlich.
Er ist jünger als ich.
Das macht's halt dann auch oft. Also das jetzt ohne großen Front an so junge Menschen, aber ich weiß nicht. So dieser Approach an manche Situationen, der war halt schon manchmal sehr unangenehm. Und generell ist es ja unangenehm, auch das muss man ja bedenken, da werden Leute nach Geld gefragt oder kann ich mich hochtauschen. Und der hing halt, irgendwie war das auch eine sehr weirde Situation am Anfang, das kann man wirklich sagen, hat er so zwei Schweden getroffen. Und die haben ihn schon sehr mit im Schlepptau gehabt, obwohl man das Gefühl hatte, so richtig Bock auf den haben sie eigentlich nicht. Und haben dem aber auch Essen gegeben und dann hinten raus gibt's nochmal andere Situationen, wo er Leute kennenlernt, wo die sehr weird sind, finde ich. Und der war so, der hat übrigens dieser Schwede, dieser eine, der ist irgendwie so ein ganz berühmter Aktivist in Schweden. Der ist super fame. Aber irgendwie hat er halt einfach so eine Art, die einem eher unangenehm ist, so ein bisschen Fremdscham-Situation. Und was natürlich
absolut
schwierig ist, in zum Beispiel jetzt gerade in Marokko, die Leute sind da total hilfsbereit gewesen. Das hat man auch gesehen, was so kulturell, wie sich das so verändert hat in den einzelnen Ländern. Und es wurde natürlich auch kritisiert, hier, da kommen Richies und schnorren sich im Prinzip bei strukturell schwächeren Menschen durch, um dann halt eben so ein Format zu machen. Ich glaube, jeder, der gerne was gibt und einfach so von seiner Haltung ist, dem ist das am Ende egal, ob das für so ein Format ist oder nicht. Und der macht das einfach gerne und findet die Idee toll und dann finde ich es auch nicht so abwegig. Da wurde niemand gezwungen, jemandem was zu geben.
Also das Einzige, was heißt als Zwang, aber zumindest als, sag ich mal, unterstützender Faktor damit reingehen konnte, war, dass es während Ramadan auf jeden Fall gedreht
wurde. Und da dürfen ja Muslime eher Hilfe nicht ablehnen, ne?
So, das ist ja so ein, also Spenden, hilfsbereit sein, das sind auf jeden Fall Tugenden, die sich durch Ramadan ziehen. Ja. Ich weiß nicht, ob das, sag ich mal, Plan dahinter auch war.
Glaube ich nicht. Also das wäre dann, weird und kacke.
Das wäre weird, will ich jetzt niemandem unterstellen, aber es war auf jeden Fall ein Faktor, der geholfen hat. So. Ja.
Ja, okay, aber Jovan auf die 5, ohne jetzt böse gegen den Jungen, aber der hat auch bei den Reactions nicht so gut abgeschnitten.
Ein Kollege von uns, ich weiß jetzt nicht, ob er will, dass man darüber spricht, aber er hat uns in einer Insta-Story, hat Jovan ja einfach in der Stadt getroffen. Und er meinte auch, Jovan war da selbst der Einordner und hat gesagt, ich hab mich da schon.
Ey, das ist auch ein Format und so. Also das, keine Ahnung, wie ich da rüberkommen würde. Wahrscheinlich auch wieder der größte Arsch.
Wie der, den wir gleich ansprechen.
Ich wusste, dass es kommt. Aber war das jemand aus dem Musikbereich? Bereich?
Ja.
Ja, da weiß ich auch wieder, wer es war. Okay, dann kommen wir zur letzten Person. Wie findest du Brian Jakubowski in dem
Kontext? Ey, der Mann ist am Growen. Der Mann ist am Growen. Du hast es mir immer gesagt und langsam kommt's, Alter. Also, Brian war, also, er war, sag ich mal, der Verpeilte in der Runde. Er hat irgendwie, er war am Start und hatte irgendwie immer ein Problem, hat sehr viel gejammert und man wusste irgendwie, er war so das Pflegekind, der Pflegefall, der am wenigsten vorankam und am meisten auf äußere Hilfe auch angewiesen war. Stimmt es mir zu?
Ja, er war ja natürlich auch, er ist natürlich viel älter als alle anderen. Ich glaube, das macht es bei so einem Format nicht unbedingt einfacher. Dann ist sein Look ja auch so ein bisschen abgeranzter, ist halt so Klimansland-Style. Ich verfolge den schon lange einfach, auch mit seinem Kanal, weil er halt wirklich, ja, so dieses Homemade-Ding und alles so ein bisschen selber machen und auch Quatschideen haben und wirklich viel Scheiße im Kopf zu haben. Und dann dachte ich mir schon so, oh, der wird lustig. Und ich mag ihn aber halt unheimlich persönlich, weil er halt so, der wirkt schon immer sehr authentisch und so ein bisschen, der redet halt so, wie ihm der Mund gewachsen ist. Und aber gerade auch so sein Look hat es ihm, glaube ich, auch so mit dem Trampen nicht so einfach gemacht. So ein bisschen unrasiert und dann auch so, als Vergleich, Jovan hatte eine weiße Jacke an, sowas macht schon voll viel aus und er hatte halt so ein bisschen.
Daniel hatte die weiße Jacke.
Daniel. Ja. Aber Jovan hat auch so dieses freshere Auftreten, so weißt du, so sowas.
Ja. Eine pinke Mütze,
genau.
Er wirkt einladender, freundlicher, genau.
Ja,
und Brian mit seiner Kappe und so, ja.
Du warst ja am Anfang wirklich so, dass du gesagt hast, ey, der geht gar nicht, der ist total, ja, du fandst
aber
ihn nicht cool.
Aber nicht, also ich habe nicht an ihm kritisiert, dass er redet, wie in der Mund gewachsen ist oder so. Du weißt, das kann ich ja auch sehr damit umgehen und so, sonst könnte ich auch nicht mit dir einen Podcast machen. Aber ich hab mich über ihn und über Jovan am meisten am Anfang aufgeregt, weil es wirkte, als würden die beiden am wenigsten aus eigener Kraft vorankommen. Weil Brian nach, das ist ja jetzt kein Spoiler, weil das, glaube ich, in den ersten 10 Minuten der ersten Folge passiert, wirklich Brian nach 5 Minuten schon nur gemeckert hat, was alles problematisch ist und wie er nicht vorankommt.
Und genau das ist ja das Geile, so dieses Überfordertsein, ich hab Hunger, Durst, ich hab Döni, keine Ahnung, so, weißt du, so, das fand ich halt einfach, das ist so ein bisschen, was soll er machen? Soll ich in die Hose scheiße oder was? Also, keine Ahnung, ich hab's sehr gefeiert. Es hat's
Shoutout an die erste Nacht, ey.
Ja, und, ne, also, auch da, das, natürlich, also, das kann man ja wirklich vorwegnehmen, da hat ja, der auf so einem Grünstreifen geschlafen, der direkt an so einem, irgendwie, wo ganz viele Trucker sind und Trucker vorbeifahren, und dort hat er der einfach, da hat er dann nicht geschlafen, der wollte da pennen und hat da seine Sachen aufgebaut oder seinen Tarp irgendwie aufhängen wollen und da, das war halt einfach da, wo halt eben Fernfahrer scheißen geht. Und er hat komplett, das macht er dann noch schlimmer, wenn der dann am nächsten Tag trampen geht und voll nach Scheiße stinkt. So, dann.
Ja, aber vor allem der Approach vorher, ich hab ein bisschen Geld. Ich geh erstmal Bier trinken.
War er, genau.
Und auf einem Bier wurden 5 Bier,
glaube ich. Aber ich glaube, die hat er nicht alle selber bezahlt, sondern hat dann ausgegeben bekommen. Und es ging ihm auch
oft und immer die Zwischenupdates. Ey, geil, mein Plan läuft, ich habe ein Bier ausgegeben bekommen. Ja. Und jetzt habe ich noch ein Bier ausgegeben bekommen.
Also sein Ziel war auf jeden Fall immer, ein Bier zu trinken und eine Kippe zu rauchen. Irgendwie hat es das halt aber auch authentischer gemacht. Die anderen waren halt alle keine Raucher und so. Und ist ja auch gut so. Ich habe übrigens, heute kann man sagen, 2 Wochen habe ich keine Zigarette geraucht. Wow, Shoutout an mich selbst. Aber das ist natürlich dann eine schwierigere Situation. Das war ja auch bei Knossi, bei 7 vs. Wild, so, dass du dann halt guckst, wie geht so jemand mit sowas um? Jeder weiß, wer irgendwie süchtig ist, dass das dann in so einer herausfordernden Situation und so anderen Umständen natürlich nicht so einfach ist. Und aber er ist in deinem Ranking dann gut gewachsen, weil er landet dann bei dir auf der
3.
Auf der 3, genau. Ja, bei mir ist die 2. Ich feiere Brian einfach.
Ja, also bei mir kommt er nicht an Dave und Daniel vorbei. Aber hat Laurenz nochmal geguckt, sag ich mal, in meinem. Also auf der 5 war er, glaube ich, auch am Anfang nicht, weil man ja auch relativ schnell mit Jovans Art der Umsetzung des Formates konfrontiert wird. Da also die beiden Ja. Es war immer noch ein Unterschied. Weil ich jetzt auch im Rewatchen merke, was für lustige Situationen man da mit Brian hat. Ich will hier nicht euch spoilern. Ich sage nur, dass du es verstehst, wo ich heute war in der Folge, als er das Hostel bucht.
Ja, also allein wirklich dieses Gefühlswirrwarr, was erstmal bei ihm ist und dann auch beim Zuseher entsteht. Es ist so wirklich, keine Ahnung, es ist auch so, manchmal hat man das ja auch für sich selbst. Ich habe aber auch mein bester Freund, der ist auch so ein bisschen, irgendwie empfinde ich, dass sie sich manchmal ein bisschen ähnlich sind, obwohl der Brian total, also ganz anders eigentlich ist, aber so gewisse innere Dinge. Und auch so dieses, so ein bisschen am Hadern mit äußeren Umständen, und dann schwenken Situationen ganz schnell um und dann steht der Gefühl da so wie, jo, cool, dass ich jetzt die Entscheidung so gemacht habe, dass ich das getroffen habe, dass ich das wollte. Und das habe ich ganz häufig deswegen, also nicht nur mein bester Kumpel, sonst habe ich auch für mich selbst ganz häufig, ich bin so, mache mir so ein vieles so im Kopf und versuche dann irgendwie so schon sehr vorbereitet zu sein und dann kommt's, wie es kommt.
Ja. Und erstens kommt es anders.
Oh, und haben wir jetzt hier ein neues Folgenende mit erstens kommt das anders und zweitens, wie man denkt, am Ende kackt die Ente oder wie hat so Buschi immer gesagt oder so Scheiß. Nee.
Ah, ja, ich weiß nicht mehr
So,
jetzt genau.
sowas fangen wir uns hier auch nicht an, mein Freund.
Okay. Aber weil du es eben schon erwähnt hast, denke ich, gehen wir auf das Ende der Folge zu, mein Freund.
Ja, falls, sage ich ja immer mal, irgendwelche Zwischentöne hier noch in meinem Setup zu hören waren. Ich musste noch waschen, weil ich ja übers Wochenende weg war. Ich hoffe, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Hat es dir denn heute gefallen? Hast du heute eine schöne, angenehme Folge, trotz Hitze?
Also, ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, wir haben das ja auch offen kommuniziert, manchmal häufiger. Wir streben es an, immer eigentlich gegen Nacht aufzunehmen. Hat diese Woche jetzt wegen München unter anderem ja auch nicht funktioniert. Und das können wir auch ganz transparent sagen. Wir sagen nach der Folge immer, ja, für den und den Zeitpunkt war es gut.
Ey,
Oder für den und den Zeitpunkt war es
für
so.
eine Tagesfolge war die richtig gut, fand ich.
Ich finde auch,
Mit
ja,
der
für
kann
eine
man leben, gell?
Tagesfolge, mit der kann man leben.
Also wir können damit
Sagt
leben.
ihr doch mal,
Genau.
ja, sagt ihr doch mal, wie ihr damit leben könnt. Und da wir das so vor 2 Wochen eingeführt haben, halte ich jetzt mein Maul und lass den alten Mann sprechen.
Ja, also lasst uns gerne Feedback da, ob ihr damit wirklich leben könnt. Habt einen guten Wochenstart, seid ordentlich lieb zueinander, seid besonders lieb zu euch selbst, habt Spaß, seht Dinge immer mit einem zwinkernden Auge, auch Dinge, die wir hier im Podcast sagen. Wir hoffen, es hat euch wirklich Spaß gemacht und ja, dann bleibt uns nichts mehr zu sagen, außer was bei dem Wetter und jetzt, wo Olympia zu Ende ist, so noch so kommt und deswegen schauen wir einfach, was wird.
Was wird?